Einen wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Das heutige Thema heißt: Von Leistungsträgern, Glücksforschern und Wirtschaftsweisen. Ein ungewöhnlich volles Programm heute mit 15 Beiträgen, die wir in Blöcke gruppiert haben. Die meisten Beiträge sind gelossen und es beginnt im ersten Block, der 20 Minuten dauert, mit einer Glosse von Jörn Schulz.
Der Aufstieg als Wille und Vorstellung.
Weiter geht es mit einem Beitrag von Sabine Sievers.
Sie sind prädestiniert, wie einst die Entdeckung des Arbeitslosengehens dem Staat Ausgaben in Milliardenhöhe ersparte.
Und weiter mit zwei Glossen von besagtem Jörn Schulz.
Der Bürger lässt die Maske fallen.
Und?
Der diskrete Charme der Psychopathie.
Der zweite Block in der Sendung ist wesentlich kürzer, dauert nämlich ungefähr nur 12 Minuten. Da hören wir allesamt Glossen von Jörn Schulz. Als erstes:
Jemand muss den Stecker ziehen.
Gefolgt von:
Eat with the rich, downgrade the poor.
Und schließlich eine Glosse mit dem Titel:
Den Schuldigern wird nichts vergeben.
Der dritte Block in der Sendung ist der längste. Er dauert ungefähr 30 Minuten. Beginnt mit einem Beitrag von Martina Mescher.
East End Boys und West End Girls. Die Shell-Jugendstudie präsentiert euphorische Teenager. Voraussetzung für dieses Glück ist Geld.
Dann ein etwas ernsthafter Beitrag von Roger Behrens.
Eure Armut kotzt sie an. Die Krise macht die Bürger irre. Die neue Ausgabe der Studie Deutsche Zustände stellt den wachsenden Hass der Wohlhabenden fest.
Und als letztes im dritten Block noch ein Beitrag von Martina Mescher.
Das Glück der anderen. Die Glücksforschung ist so erfolgreich, dass ihre Ergebnisse von Regierungen, der Europäischen Union und den Vereinten Nationen diskutiert werden. In Deutschland hat sich die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft des Themas angenommen.
Im vierten großen Block, der ungefähr 20 Minuten dauern wird, hören wir als erstes wieder eine köstliche Glosse von Jörn Schulz.
Mehr Sinn gibt es nicht umsonst.
Danach vier ganz kleine Beiträge zur sogenannten oder vielmehr vermeintlichen Altersarmut, der man doch begegnen kann, von Francis Klein, Thomas Blum, Markus Strölein und Regina Stötzel.
Der Traum von der Heizdecke. Vielen zukünftigen Rentnern droht die Altersarmut. Deshalb handelt die Bundesregierung. Ab 2011 soll eine Kommission gegen Altersarmut ihre Arbeit aufnehmen. Die Rentenexperten stellen schon jetzt einige Ideen vor.
Und der vorletzte, vierte Block endet dann mit dem Beitrag
Familienunternehmer raus
von Daniel Steinmeier. Der letzte Block ist dann nochmal relativ lang und wird dominiert vom Beitrag von Georg Seslin.
Kapitalismus für Dummies. Jeder Cent will investiert sein. Jeder Notgroschen wird zum Kapital. Wer nicht spekuliert, kriegt keine Rente. Wer nicht mitspielt, hat verloren. Denn mit jeder Krise breitet der Kapitalismus sich weiter aus.
Und der letzte Beitrag im letzten Block schließlich stammt von Felix Klopotek.
Jetzt ist Zeit für eine Sensation. Die Rhetorik rund um die Sparmaßnahmen soll uns klar machen, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen. Dagegen regt sich europaweit wütender Protest. Zu Recht. Gut, dass die Sozialdemokratie nicht mehr in der Lage ist, die Wut reformerisch zu befrieden.
Das sind also die 15 Beiträge, die wir heute hören werden. Die Glossen von Jörn Schulz stehen übrigens über dem Untertitel »Was kümmert mich der DAX?« Und alle 15 Beiträge sind aus der empfehlenswerten Wochenzeitung Jungle World mit freundlicher Genehmigung. Zu den Besonderheiten der deutschen Sprache gehören die Komposita. Wo sonst gibt es eine Nichtigkeitsabteilung oder ein Flachdachrisiko? Auch können Übeltäter oftmals sehr schnell anhand der Komposita identifiziert werden, die sie gebrauchen. Wenn man heutzutage hört, dass jemand ein Wort mit Leistung kombiniert, kann man sicher sein, dass ein wirtschaftsliberaler Schwätzer spricht. Das war nicht immer so. Früher gab es zum Beispiel den Leistungsdruck. Manche Menschen glauben, dass es ihn immer noch gibt, aber die Schüler haben keine Zeit mehr, sich um ihn zu kümmern. Prominenter ist derzeit der Leistungsträger. Bislang konnte noch niemand in Erfahrung bringen, wessen Leistung er eigentlich wohin trägt. Aber wichtiger ist ja auch, dass er auf seinem Weg nicht von kleinlichen Neidern und Steuereintreibern aufgehalten wird. Dann gibt es die Leistungsgerechtigkeit. Darunter kann man die Gerechtigkeit bei der Verteilung von Leistungen verstehen, aber solche Ideen führen in den Gulag. Also versteht man darunter lieber, nun, so genau hat es Guido Westerwelle auch nicht erklärt, aber es hat etwas damit zu tun, dass die Hartz-IV-Empfänger auf keinen Fall mehr Geld bekommen dürfen, ganz egal, was die kryptokommunistischen Verfassungsrichter sagen. Schließlich wäre da noch die Leistungsbereitschaft. Während seines 11-jährigen Studiums hatte Westerwelle viel Zeit, über die Leistungsbereitschaft nachzudenken und er fand heraus, dass sie sehr, sehr wichtig ist. Denn nur mit Leistungsbereitschaft kommt man in den Leistungsträgerhimmel. Das nennt man Aufstieg.
Die Freiheit des Liberalismus ist Freiheit zum Aufstieg durch Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft,
erläutert der FDP-Bundestagsabgeordnete Marco Buschmann. Der Begriff Aufstieg gibt dem sonst eher drögen Gerede über Leistung eine mystische Note. Man denkt an Christi Himmelfahrt. Allerdings war dieser Jesus, der sich lieber mit einer Horde Langhaariger herumtrieb, als im mittelständischen Betrieb seines Vaters zu arbeiten, nicht unbedingt ein Vorbild in Sachen Leistungsbereitschaft. Oder man denkt an die Sonne, die strahlend aus dem Meer aufsteigt, dann allerdings in bolschewistischer Manier Leistungsträger und Faulpelze gleichermaßen bescheint und deshalb auch kein Vorbild sein kann. Vielleicht sollten wir eher an den Untergang der Titanic denken. Da gab es noch echten Wettbewerb. Wer nicht leistungsbereit war und die Freiheit zum Aufstieg aus den unteren Decks nicht nutzte, bekam auch keinen Platz im Rettungsboot. Wer den Aufstieg rechtzeitig schaffte, musste allerdings feststellen, dass die Leistungsträger, die es nicht so weit hatten, bereits in den Rettungsbooten saßen. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit dachte man, Arbeitslosigkeit sei ein
soziales Risiko.
Also etwas, das potenziell jeden treffen könne und das daher nach gesellschaftlicher Absicherung verlange. Wenn Arbeitslosigkeit auch mich treffen kann, so dachten die Menschen, dann ist es gar nicht unpraktisch, jeden Einzelnen für den Fall abzusichern, dass er unschuldigerweise seiner Verwert und Nutzbarkeit verlustig geht. Daher stammt die heute irrwitzig erscheinende Idee, dass der Staat Arbeitslosen selbst für ihr nutzloses Dahinsiechen vor Flachbildfernsehern Beiträge in ihre Rentenkasse einzahlen solle. Freilich nicht viel, aber immerhin so viel, dass sich der monatliche Rentenanspruch des Arbeitslosen pro Jahr um 2,19 Euro erhöhte. Wer also früher das Glück hatte, 100 Jahre arbeitslos zu sein, der kam auf eine monatliche Rente von immerhin 209 Euro. Natürlich kritisieren viele, die vom Staat bezahlten Rentenbeiträge für Arbeitslose seien ohnehin nur von symbolischem Wert, da kaum einer der Betroffenen 100 Jahre arbeitslos sei. Aber immerhin, die Beiträge galten als Symbol dafür, dass auch der, den das Schicksal der Arbeitslosigkeit ereilte, als potenziell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehende Reservearbeitskraft ein Anrecht auf eine wohlverdiente Rente habe, damit er nicht nur auf Almosen angewiesen sei. Doch die Zeiten haben sich geändert, denn im Zuge der Entdeckung des Juden- und des Baskengens durch den Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin wurde auch das Arbeitslosengen entschlüsselt. So begriff man schließlich, dass es derlei Symbolpolitik wie etwa Rentenzuschüsse für Hartz-IV-Empfänger gar nicht bedarf, sondern dass vielmehr jede noch so kleine Anerkennung für Arbeitslose nur zu deren Vermehrung beiträgt. Also strich man den Empfängern von Leistungen der Leistungsträger den Rentenbeitrag und ersparte damit den Steuerzahlern in den Jahren 2011 bis 2014 7,2 Milliarden Euro. Auch strich man das Elterngeld für Arbeitslose, um deren unermessliche Gebärfreude und damit endlich auch die Arbeitslosigkeit selbst wirksam zu bekämpfen. Das ersparte dem Staat im genannten Zeitraum 1,6 Milliarden Euro. Die sogenannten Pflichtleistungen, mit denen der Staat einst Arbeitslosen rechtmäßig garantierte, durch mehr oder weniger geeignete Maßnahmen ihre Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt voranzutreiben, wurden durch Ermessensleistungen ersetzt. Denn wenn der Arbeitsvermittler ahnt, dass sein unglückseliges Gegenüber das Arbeitslosengen in sich trägt, was sollen da schon Bewerbungskurse ausrichten? Die Umwandlung von Pflicht in Ermessensleistungen seitens der staatlichen Arbeitslosenbetreuung sparte im selben Zeitraum immerhin 16 Milliarden Euro ein und entlasteten damit die Leistungsträger. Aber nehmen wir einmal an, auch Sie, ja Sie, gehörten zu den Trägern des Arbeitslosengens und kämen vielleicht auf die Idee zu fragen, was kann ich für meine Gene? Was kann ich dafür, dass ich antriebsschwach und nicht eben schlank bin und eine Vorliebe für Jogginganzüge habe, wenn all dies in meinen Genen steckt? Ja, mit dieser Frage haben Sie nicht ganz unrecht, aber Sie sollten sie auch einmal anders formulieren. Richtig gestellt heißt die Frage nämlich, was kann die Gesellschaft für ihre Gene? Was kann der Staat für ihr Arbeitslosengen? Oder was können die Leistungsträger dafür, dass ihre unverantwortlichen Eltern sie überhaupt in die Welt gesetzt haben? Nichts. Ihre genetische Disposition ist ihr individuelles Problem. Aber solch eine Disposition darf auch nicht als Entschuldigung für Integrationsverweigerung, für die Bildung parasitärer Parallelgesellschaften und nichtsnutziges Herumgammeln verstanden werden. So einfach ist der Fall nicht. Denn mit dem Arbeitslosengen verhält es sich ähnlich, wie es Johannes Calvin schon vor rund 450 Jahren in Hinblick auf die göttliche Prädestination lehrte. Allein ihr beruflicher Erfolg gibt Auskunft darüber, wie es um ihr Schicksal steht. Ob man wirklich Träger des Arbeitslosengens und demnach zu ewiger Nutzlosigkeit prädestiniert ist, findet man erst heraus, wenn man sich unablässig anstrengt, seinen Körper strafft, Fremdsprachen paukt, zum Coaching geht. Sie müssen daher alles geben. Musik. Und wenn sie dann noch immer nicht die geringste Fähigkeit entwickeln konnten, die sich ökonomisch verwerten lässt, dann kann das noch immer zwei Gründe haben. Entweder sie sind tatsächlich Träger des Arbeitslosengens oder sie haben sich einfach noch immer nicht genug angestrengt. In beiden Fällen gilt, was können da Wirtschaft, Staat und Gesellschaft dafür? Das Schicksal war Norbert Bolz gnädig.
Viele Akademiker, Journalisten und Intellektuelle sind aber gar nicht links, sondern maskieren sich nur so, um in ihren Institutionen überleben zu können,
kommentiert er im Tagesspiegel. Bolz ist ein bekennender Konservativer, doch er entkam den von der linken Presse verschwiegenen Massenhinrichtungen. Nun fristet er ein erbarmungswürdiges Dasein als Professor an der Technischen Universität Berlin, in ständiger Angst davor, für seine Rebellion womöglich mit einem Sitz im Vorstand der Bundesbank bestraft zu werden. So erging es bekanntlich Thilo Sarrazin, nachdem Bolz ein Syndrom benannt hat.
Wer einen rechten Satz sagt oder schreibt, bekommt viel Zustimmung hinter vorgehaltener Hand. Die politische Rechte steht für Bürgerlichkeit,
behauptet Bolz, der eine neue
konservative
Partei für wünschenswert hält. Doch er und seine Mitstreiter verwechseln ihr Anspruchsdenken mit den bürgerlichen Tugenden. War Voltaire noch bereit, sein Leben für die Meinungsfreiheit des politischen Gegners zu opfern, hält es der Bolz-Bürger schon für eine unerträgliche Zumutung, eigene Meinung gegen kritische Argumente verteidigen soll. Guter Bürger weiß aber auch, dass bestimmte Ämter die Verpflichtung mit sich bringen, manchmal den Mund zu halten. Von einem Botschafter etwa wird erwartet, dass er bei einem Empfang auf die Frage, wie es ihm im Gastland gefällt, nicht antwortet:
Auf den Straßen stinkt es, euer Präsident ist ein Idiot und das Essen hier ist scheußlich.
Selbst wenn das alles der Wahrheit entspräche. Von einem Vorstandsmitglied der Bundesbank wird ebenfalls diplomatische Zurückhaltung erwartet. Denn jede unbedachte Äußerung kann Aktien und Wechselkurse beeinflussen oder ausländische Handelspartner verärgern. Früher hielt man die Beachtung dieser Regel für selbstverständlich. Dann kam Thilo Sarrazin, der mit seiner frei erfundenen prozentualen Bewertung von Intelligenz und Integrationswillen des Humankapitals auch bewiesen hat, dass er von der bürgerlichen Tugend der Seriosität nichts hält. Da Ronald Schill, der Bolzens Traum einer neuen konservativen Partei bereits verwirklicht hatte, seine Nase lieber in brasilianische Bordelle und weißes Pulver steckt, wurde Sarrazin zum Helden erkoren. Auch konservative Werte wie Respekt vor dem Alter oder christliche Demut sind dem vom Sarrazin-Syndrom Befallenen fremd. Das Problem mit diesen neurechten vermeintlichen Bürgern ist, sie wollen alles, sofort, umsonst und dulden keinen Widerspruch. Die Bolz-Bürger sind die wahren Repräsentanten der Anspruchshaltung, die sie den Linken und 68ern unterstellen. Sie bestehen darauf, sich benehmen zu dürfen wie pubertierende Lümmel, fordern aber, als unantastbare Angehörige einer Elite anerkannt zu werden, der man Dank und eine Steuersenkung schuldet.
Alle Juden teilen ein bestimmtes Gen,
glaubt Tilor Sarrazin. Wenn mehr als 13 Millionen Menschen ein einziges Gen teilen, bleibt für den Einzelnen nicht mehr viel übrig. Vermutlich nicht genug, um den
um 15% höheren IQ
zu generieren, den Sarrazin osteuropäischen Juden attestiert. Ist er womöglich doch kein Antisemit? Die meisten Warnsysteme haben wenigstens eine innere Logik, doch Sarrazins Weltbild ist eine Ausnahme. Mal schwatzt er von erblicher Intelligenz, dann ist die Kultur schuld, aber die Armen sollen auch die individuelle Verantwortung für ihre Lage nicht vergessen. Obwohl es an Kritikern Sarrazins nicht mangelt, bleibt eine seiner Grundthesen unbeanstandet. Erstaunlicherweise bezweifelt niemand, dass Intelligenz etwas mit dem Schulerfolg und der späteren Karriere zu tun hat. So kritisieren die meisten Gegner Sarrazins nicht sein Ziel, die Aufwertung des deutschen Humankapitals, sondern die von ihm vorgeschlagenen Mittel. Wenn es um die Verwertung der Ressource Mensch geht, mahnen sie, darf niemand davonkommen. Es trägt wohl zum Erfolg Sarrazins bei, dass er diesem Bild des Menschen als formbaren Leistungsträger archaische, aber gemütlich wirkende Mythen von Schicksal und Bestimmung entgegenstellt. Im wirklichen Leben aber sieht alles ganz anders aus. Beispielsweise wird viel Aufhebens davon gemacht, dass die Mädchen in der Schule derzeit im Durchschnitt etwas bessere Noten bekommen als die Jungs. Die Aufregung ist völlig überflüssig, denn die Jungs werden später trotzdem die besser bezahlten Jobs bekommen. Sorgen müssten sich eher die Feministinnen machen, denn zumindest ab der Pubertät, wenn eigenständiges Denken einsetzen sollte, belegen gute Schulleistungen vornehmlich Anpassungsbereitschaft. Es ist verständlich, dass jene, die sich als Elite betrachten, gerne den Eindruck erwecken wollen, sie verdankten ihre Position ihrer Intelligenz, ihrer Bildung und ihrem Fleiß. Weniger klar ist, warum ihnen das so viele Menschen glauben. Tatsächlich benötigt der Kapitalismus, wie jede andere Klassengesellschaft, das gehobene Mittelmaß, also Menschen, die nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel denken. Ein hoher Intelligenzquotient ist kein Karrierehindernis, sofern er nicht mit der Fähigkeit zu Kritik und Selbstreflexion einhergeht. Unbedingt notwendig ist er aber auch nicht. Was man wirklich für eine Karriere braucht, erläutert die US-Psychologin Belinda Board.
Erfolgreiche Geschäftsleute und Psychopathen haben gemeinsame Persönlichkeitsmerkmale,
nämlich Mangel an Empathie, Starrsinn, Ordnungswahn, diktatorische Tendenzen, oberflächlichen Charme, Unehrlichkeit und Egozentrik. Von Charme und sei es oberflächlichem, kann bei Tilor Sarrazin allerdings nicht die Rede sein. Nur wenige Menschen kämen auf die Idee, jeden Junkie als Drogenexperten zu betrachten. Doch hartnäckig hält sich das Vorurteil, dass Menschen, die viel Geld verdienen, auch etwas von Ökonomie verstehen. Nun sollte man glauben, dass sich nach der Finanzkrise eine schlichte Erkenntnis verbreitet hätte. Man muss weder vom Kapital noch vom Kapitalismus etwas verstehen, um ein erfolgreicher Kapitalist zu sein. Doch alles geht weiter seinen kapitalistischen Gang. So ist es derzeit Konsens in der Geschäftswelt, dass die Griechen erst einmal in eine Rezession gestürzt werden müssen, um ihre Schulden bezahlen zu können. Man senkt die Kaufkraft um 20 oder auch 30% und unterbindet staatliche Investitionen, damit wieder verstärkt konsumiert und investiert werden kann. Denn nur so kann ein Wirtschaftswachstum entstehen, das es ermöglicht, die durch die neuen Kredite noch einmal gewaltig gewachsenen Schulden abzutragen. Diese Politik nennt man dann alternativlos. Schließlich muss der Grieche ja das Vertrauen der Märkte wieder gewinnen.
Die Nachfrage nach den Papieren mit 5-jähriger Laufzeit war mehr als 3-mal so hoch wie das Angebot,
berichtete das Handelsblatt über den Verkauf griechischer Staatsanleihen. Das war vor unvorstellbar langer Zeit, nämlich vor 4 Monaten. Da hat
der Markt
den Griechen noch vertraut. Dann beschloss die griechische Regierung ein Sparprogramm. Die EU-Staaten entschieden, Griechenland mit Kreditgarantien vor dem Bankrott zu bewahren. Da war es weg, das Vertrauen. Schließlich fiel am 6. Mai 2010 auch noch der Dow Jones Index um 1000 Punkte. Den Griechen gab man ausnahmsweise nicht die Schuld. Die US-Börsenaufsicht SEC glaubt nun, die Computer seien verantwortlich. Die Investoren vertrauen nämlich nicht einmal mehr sich selbst. Deshalb werden an der Wall Street 60, vielleicht auch 80% aller Geschäfte von Computern abgewickelt. Computer sind schneller als Menschen. Während der gemeine Börsianer noch schaut, in welche Richtung die Herde der Anleger läuft, hat der Computer schon investiert oder verkauft. Er kann daher auch in kürzerer Zeit mehr Schaden anrichten als ein Mensch. Ein Computer
folgt der kodierten Logik, egal was dabei herauskommt,
erläuterte Mary Shapiro von der SEC. So verschwanden innerhalb einer Viertelstunde 1 Billion Dollar. Warum niemand auf die Idee kam, den Stecker zu ziehen, erläuterte Shapiro nicht. Das Desaster wirft aber noch eine andere Frage auf. Dass nicht alle Griechen daran arbeiten wollen, das Vertrauen der Märkte zu gewinnen, kann die Geschäftswelt noch verschmerzen. Nun aber wird sie von ihrer eigenen Hardware hintergangen und es ist unklar, wie die Computer das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen können. Unternehmen Poor Standard zu nennen, wäre wohl abträglich für den Geschäftserfolg. Umgekehrt geht es aber. Standard & Poor's ist sehr erfolgreich. Die Firmengeschichte beginnt mit Henry Varnum Poor, der 1860 ein Buch über die US-Eisenbahngesellschaften und ihre Profitabilität veröffentlichte. Im Jahr 2008 erstellte Standard & Poor's mehr als 1 Million Ratings über Kredite in einer Gesamthöhe von 32 Billionen Dollar. Selbst wenn man davon ausgeht, dass alle 6.300 Angestellten sich mit den Ratings befassen, hat jeder von ihnen im Durchschnitt etwa 2 Tage Zeit, um die Bonität einer Firma oder eines Staates zu beurteilen. Dies ist ein erster Hinweis darauf, dass der Standard bei den Prüfungen nicht allzu hoch sein kann. Standard & Poor's sowie Moody's und Fitch Ratings, die beiden anderen großen Agenturen, vertreten die Ansicht, dass Rating nichts mit Raten zu tun hat. Sie präsentieren eine gewaltige Menge an Daten, Statistiken und Schaubildern, die den Eindruck vermitteln sollen, es werde wissenschaftlich gearbeitet. In gewisser Weise stimmt das sogar, sofern man der bürgerlichen Ökonomie den Status einer Wissenschaft zuerkennen will. So großzügig kann man sein, schließlich ist auch die Theologie eine Wissenschaft. Sie hat mit der bürgerlichen Ökonomie unter anderem gemein, dass sie auf falschen Voraussetzungen beruht, an bizarren Dogmen festhält und sich dubioser Methoden bedient. Von ihren Adepten sind daher keine zuverlässigen Vorhersagen für die Zukunft zu erwarten. Doch während Theologen gerne voreilig den Weltuntergang prophezeien, bemerken die Ökonomen eine Katastrophe erst, wenn sie eingetreten ist. Und selbst dann brauchen sie häufig noch etwas Zeit, um zu begreifen, was da geschieht. Wer hätte auch ahnen können, dass all die schönen Finanzderivate, die man mit AAA beurteilt hatte, auf einmal nichts mehr wert sein sollten? Den Ratingagenturen wird oft vorgeworfen, sie pflegten einen zu engen Umgang mit Managern der Unternehmen, deren Bonität sie prüfen sollen und von denen sie so großzügig bezahlt werden, dass im Jahr 2009 für Standard & Poor's 2,6 Milliarden Dollar Gewinn übrig blieben. Doch wären die Griechen wohl nicht besser weggekommen, wenn ihr Premierminister Papandreou die Prüfer öfter zum Essen eingeladen und ihnen ein paar Briefumschläge zugesteckt hätte. Denn das Rating ist keine Gefälligkeit. Wenn das Desaster sogar für einen Homo economicus unübersehbar geworden ist, wird man sehr schnell vom Schuldner der AAA-Klasse zum Bankrotteur mit Junk Bonds. Das kann sogar den Prüfern selbst passieren. 1930 musste Poor's Publishing, die Vorgängerfirma von Standard & Poor's, Bankrott anmelden. Wenn im diplomatischen Jargon von einem intensiven Gespräch die Rede ist, gab es ziemlich viel Streit. Schlimmer ist nur noch der offene Meinungsaustausch. Als der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble Ende Mai 2010 mit seinem amerikanischen Kollegen Timothy Geithner zusammentraf, blieb es bei einem intensiven Gespräch. Geithner hätte wohl gerne gesagt:
Gebt endlich mehr Geld aus, ihr verdammten Geizhälse.
Stattdessen pries er die Stärkung der Binnennachfrage in China als gutes Beispiel für verantwortungsbewusste Wirtschaftspolitik. Man musste Geithner, einen smarten Windbeutel, der in der Finanzbranche Karriere machte, nicht sympathisch finden, um bei diesem Treffen auf seiner Seite zu stehen. Denn die Binnennachfrage, das sind schließlich wir. Wer die Binnennachfrage stärken will, muss uns die Taschen füllen.
Ob Neoliberale,
Amerikaner aus dem Milieu der Wall Street oder poststalinistische KP-Bürokraten, alle wollen die Binnennachfrage stärken. Nur die Deutschen wissen es wieder mal besser und keiner will auf sie hören.
Ich liebe dich, Doc Johnny. Why must I talk, Johnny? Nimm doch den Pfeife aus dem
Halsstarrige
Haushaltssünder.
In der Europäischen Union würde die Bundesregierung gerne strafen, wären da nicht die lästigen europäischen Verträge.
Gespart wird allenfalls unter dem Druck der Märkte und nicht, weil Stabilität oder Solidität als Werte an sich gelten. klagt ein Schreiber auf Welt Online. Man erwartet ja zumindest instrumentelle Vernunft im Handeln der Herrschenden entdecken zu können. Doch scheint es so, als ob die bornierte deutsche Sparpolitik tatsächlich etwas mit Werten zu tun hat. Dem Kredit wird nämlich in Deutschland wenig Kredit gegeben. Briten und Amerikaner, die sich Geld geliehen haben, sind schlicht indebted. Sie kämen nicht auf die Idee, deshalb ein schlechtes Gewissen zu haben. In Deutschland hingegen ist man verschuldet und muss sich schuldig fühlen, denn man hat sich am Wert der Solidität versündigt und über seine Verhältnisse gelebt. In der Doku-Reihe »Raus aus den Schulden« wird der Weg von der Schuld über die Sühne, nämlich der Einschränkung des Lebensstandards, zurück zur Solidität exemplarisch zelebriert. So stellt Schäuble sich auch die Weltpolitik vor. Eigentlich will diese Haltung zu einer führenden Industriemacht nicht so recht passen. Schließlich beruht der Kapitalismus auf dem Kredit, also darauf, dass Unternehmer
über ihre Verhältnisse
investieren. Doch haben sich in Deutschland vorbürgerliche Ressentiments stärker als anderswo erhalten. Ein wenig Lebensfreude ist allenfalls gestattet, wenn man zuvor geschuftet und gelitten hat, keinesfalls aber auf Pump. Und als wahrer Homo economicus gilt noch immer der mittelalterliche Handwerksmeister, der nicht mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, und immer fürchtet, dass ein Wucherer oder Bettler in seine Geldtruhe greifen will.
Verschwende deine Jugend
und
No Future.
Das war einmal. Die Jugend von heute ist leistungsorientiert und mit einem unerschütterlichen Optimismus gesegnet. Als neulich im Haus der Bundespressekonferenz die Shell-Jugendstudie präsentiert wurde, war die Freude über den Nachwuchs groß. Abends zeigten ARD und ZDF Teenager, die den Liebreiz und Charme der 50er Jahre verströmten. Wichtig sind den Jugendlichen Werte wie
Fleiß, Disziplin und Pünktlichkeit.
Und für ihre Zukunft wünschen sie sich
ein Eigenheim, einen Hund und die Liebe fürs Leben.
Wohnt man im Berliner Bezirk Neukölln, sorgen die Ergebnisse dieser Studie für leichte Irritation. Weil man auf der Straße oder in der U-Bahn nur selten junge Menschen sieht, bei denen man sich vorstellen könnte, dass sie gerade damit beschäftigt sind, einen Bausparvertrag abzuschließen. Dafür hat man das im Blick, was Peter Hane in der Bild am Sonntag als
Wermutstropfen
bezeichnete. Sich seriöser gebende Zeitungen sprachen von einem
unschönen Nebeneffekt.
Jugendliche aus wohlhabenden Familien fühlen sich gut, die anderen fühlen sich schlecht. Angesichts der steigenden Zahlen von prekär Beschäftigten dürfte dieser
kleine bittere Beigeschmack
in den kommenden Jahren zunehmen. Aber anscheinend wollten sich die Kommentatoren bei ihrem Lobgesang auf die Jugend von heute nicht die Stimmung verderben lassen. Schließlich ist es doch großartig, dass die finanziell gut gestellten Teenager, völlig unbeeindruckt von der Wirtschaftskrise, heutzutage optimistischer sind als sämtliche Generationen von Jugendlichen vor ihnen.
Wenn man sich dann anschaut, worauf sich die Zuversicht der Jugend konzentriert, kann man sich allerdings auch Sorgen um den Nachwuchs aus wohlhabenden Verhältnissen machen. Gut, ein Hund ist eine Anschaffung, die noch nicht ans Utopische grenzt. Aber konstant hohe Scheidungsraten und die zunehmend flexiblen Arbeitsverhältnisse sprechen eher gegen das traute Familienglück im Eigenheim. Die Studie
Generation Biedermeier,
die das Marktforschungsinstitut Rheingold kürzlich zur Jugendkultur veröffentlichte, zeigt, dass die optimistischen Zukunftsträume der Jugend leider nicht nur auf Naivität beruhen, sondern Züge einer Zwangsneurose tragen. Dass bei der wohlsituierten Jugend kein Hauch von Rebellion, sondern demonstrativ zur Schau gestellte Spießigkeit anzutreffen sei, liegt der Studie zufolge an der
Angst vorm Absturz.
Finanziell besser gestellte Teenager rüsteten sich gegen diese Angst, indem sie rastlos Zusatzqualifikationen sammelten. Keine Lücke im Lebenslauf, lautet ihre Devise. Schon während der Schulzeit absolvieren sie eine Vielzahl von Praktika und buchen private Sprachkurse. Von den sogenannten Verlierern, auf die keine so glanzvolle Karriere wartet, grenzen sie sich dabei rigoros ab. Die gängigen Beschimpfungen auf Schulhöfen lauten
»Du Verlierer, du Opfer«
oder einfach
»Hartz IV«.
Die Mehrzahl der befragten Jugendlichen gab an, dass berufliches Versagen aus mangelnder Leistungsbereitschaft resultiere und somit selbst verschuldet sei. Angesichts solcher Aussagen klingt die Prognose der Shell-Studie, dass die Jugend wieder politischer werde, fast schon bedrohlich. Seit 2002 belegt die sogenannte Heidmeier-Studie auf empirischer Grundlage eine zunehmende
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
im deutschen Durchschnittsbewusstsein. Der neuesten Studie zufolge macht sich nun auch in der sogenannten bürgerlichen bzw. postbürgerlichen Mitte die Menschenfeindlichkeit auffällig bemerkbar. Als ein diffuses Konglomerat aus Ressentiments und dem Wunsch nach Revolte, das sich im Sozialneid von oben ebenso niederschlägt wie im pöbelnden Angriff auf sozial oder als individuell schwächer wahrgenommene Menschen. Diffus ist dies, insofern Bürgerlichkeit im Sinne von Liberalität oder Aufklärung verroht, ihre Konsistenz verliert und sich auf die Zufälligkeit individualisierter Meinung zusammenzieht. Zu diskutieren ist, ob sich eine herrschende Schicht ideologisch neu ausrichtet oder ob sich damit ein neuer Begriff des Politischen etabliert, der nicht länger an die alten Formen der Rechtsstaatlichkeit und Zivilgesellschaft gekoppelt ist.
Welche Auswirkungen hat das Gefühl der Bedrohung durch die Krise auf Einstellungen zu schwachen Gruppen? Wie steht es um die Solidarität in unserer Gesellschaft und welche Entwicklung zeichnet sich dabei gerade in den höheren Einkommensgruppen ab? Welches Verständnis von Gerechtigkeit gibt es? Wem wird Unterstützung zugebilligt, wem nicht? Und welche Auswirkung hat die Ökonomisierung der Gesellschaft für Einstellungen gegenüber schwachen Gruppen?
Das waren die im Vordergrund stehenden Fragen der Langzeitstudie
Deutsche Zustände.
Seit 2002 untersucht das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, IKG, an der Universität Bielefeld unter der Leitung von Wilhelm Heidmeier
Ausmaße, Entwicklungen und Ursachen von Vorurteilen gegenüber unterschiedlichen Adressatengruppen.
In der nunmehr 9. Folge der Untersuchung wurden 2000 Personen befragt, wobei diesmal besser und höher verdienende besondere Beachtung fanden. Sie empfinden die gegenwärtige als Finanzkrise wahrgenommene ökonomische Entwicklung als Bedrohung für ihren Lebensstandard und reagieren darauf mit einer aggressiven Stimmung, die sich schließlich, wie die Studie zeigen kann, zum Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit verdichtet. Dieses Syndrom bestehe aus 10 Elementen, aus Sexismus, Homophobie, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, der Abwertung von Langzeitarbeitslosen, der Abwertung von Behinderten, der Abwertung von Obdachlosen, Islamfeindlichkeit und der Verteidigung von etablierten Vorrechten. Die Ergebnisse verweisen auf einen veränderten Sozialcharakter im bürgerlichen Milieu, schließlich auf eine drastische Veränderung des Bürgertums selbst. Es werden Vorurteile geäußert, die in ihrer Offenheit dem bürgerlichen Ideal widersprechen. Sie dienen unverhohlen
der Besitzstandswahrung
und der Sicherung von Privilegien. Gerade bei den Besserverdienenden ist die Ansicht verbreitet,
weniger als ihren gerechten Anteil zu erhalten.
Das spiegelt sich darin wider, dass
Höherverdienende Langzeitarbeitslose mit 50% deutlich mehr abwerten als Befragte in niedrigeren Einkommensgruppen dies tun.
Gekoppelt ist das in den einkommensstarken Schichten mit einer deutlichen Zunahme
rechtspopulistischer Einstellungen,
für die wiederum eine Abwendung von der parlamentarischen Demokratie und der offiziellen Parteipolitik charakteristisch ist.
Insgesamt ist eine ökonomistische Durchdringung sozialer Verhältnisse zu registrieren. Sie fördert auch den Flexibilitätszwang, um aufzusteigen, zu sichern oder Abstiege zu verhindern. Führt diese Flexibilisierung nicht zum beruflichen Erfolg, hängt damit eine verstärkte Gewaltbilligung und Bereitschaft zusammen,
stellt die Studie fest. Diese Ökonomisierung liquidiert das Bürgerliche, gleichwohl stützt sich der rücksichtslose Egoismus weiterhin auf Werte und Normen, die noch immer als
bürgerlich
klassifiziert werden. Die Studie spricht hier von
Entsolidarisierung und Abwertung im Namen der Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit meint hier nur noch die regel- und rücksichtslose Durchsetzung individueller Interessen. Die Solidarität etwa für Ärmere aufzukündigen, erscheint gerechtfertigt. So kommt die Studie zu dem Schluss, es mit dem
Problem einer rohen Bürgerlichkeit
zu tun zu haben. Die vermeintlichen gesellschaftlichen Eliten setzen sich nicht nur ökonomisch durch, sondern sie verfügen auch über die geeigneten Mittel, diese neue Mentalität über das Fernsehen, Zeitungen und das Internet in einen Konsens zu verwandeln. Each day you say that you can't forget it. Man muss davon ausgehen, dass die 10 Elemente des
Syndroms gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
keine Abweichungen oder Ausnahmen darstellen, sondern zum Durchschnittsbewusstsein gehören, wie etwa musikalische oder kulinarische Vorlieben, Freizeitinteressen, das Sexualverhalten, Weltanschauungen oder der Aberglaube. Die Ideologieproduzenten, die den Solidaritätseinbruch im Fernsehen und andernorts befördern, werden in der Studie zwar nicht erwähnt, sind aber bekannt. Peter Sloterdijk und Thilo Sarrazin verbreiten ihre Ansichten unverblümt. Anne Will, Günther Jauch, Katja Saalfrank und anderen obliegt es, die
deutliche Vereisung des sozialen Klimas
mit einer gewissen menschelnden Wärme zu vermitteln. It's dark. Zugleich exerzieren sie vor, inwiefern die
hohe Bürgerlichkeit nicht als Status, sondern als Haltung zu verstehen ist.
Sie ist nicht exklusiv, sondern soll auch von den unteren Schichten übernommen werden, denen die Abwertung eigentlich gilt. Wie gut das funktioniert, macht sich etwa darin bemerkbar, dass bislang kein nennenswerter Widerstand gegen die Verschlechterung des Gesundheitssystems oder gegen Hartz IV entstanden ist. Hier zeigt sich ein weiteres entscheidendes Element dieser neuen deutschen Mentalität, nämlich ihre reflexive Passivität, für die das Motto gilt:
Ich mache doch gar nichts, ich sage doch bloß.
Auch wenn in der Studie eine signifikante Zunahme der
aggressiven Stimmung
ermittelt wird,
rund 34% sind zornig,
äußern sich diese Aggressionen offensichtlich in einer Zurückhaltung als passives Ressentiment. Zugleich sind die Attacken auf vermeintliche Gegner oder Feinde sehr unspezifisch, variabel und konfus. Es trifft
die Frauen, die Faulen, die Sozialschmarotzer
oder
die Ausländer
allgemein und zusammenhanglos, das heißt ohne jede Notwendigkeit einer rationalisierten Begründung. Darüber hinaus werden auch hier keine verbindlichen politischen Standpunkte geäußert. Die politische Dimension bleibt nur eine eigene Meinung. Passivität meint aber nicht Paralyse, sondern beschreibt einen Handlungsmodus, den Herbert Marcuse für die NS-Gesellschaft als
psychologische Neutralität
zusammengefasst hat.
Die Menschen hassen nicht, noch lassen sie sich von leidenschaftlicher Begeisterung oder Entschlossenheit fortreißen. Vielmehr ist ihre Haltung durch Sachlichkeit und Gleichgültigkeit bestimmt.
Derzeit gilt ein ähnliches Prinzip. Mitmachen, obwohl man sofort beteuern könnte, nicht einverstanden zu sein und eigentlich nicht mitmachen zu wollen. Individuell wiederholt sich der Massenkonformismus im Wegsehen. Wegsehen ist die akzeptable Form von unterlassener Hilfeleistung und gehört zur Bagatellisierung von Gewalt. Eingreifendes Handeln wird entweder den Sicherheitsdiensten überlassen oder als voluntaristisches Hilfsversprechen anderen Personen oder Institutionen überantwortet. So wirbt der Hamburger Verkehrsverbund mit dem Slogan:
Ich drück für dich den Notruf, wenn's brenzlig wird.
Die Passivität findet sich auch im ambivalenten Verhältnis zur Politik. Die Studie diagnostiziert bei den besser und höher Verdienenden eine
Demokratieentleerung
und ein
gestörtes Verhältnis zur regierenden Politik.
Nichtsdestotrotz wird von den vermeintlichen Eliten mit Volksentscheiden und Demonstrationen, wie etwa gegen die Schulreform in Hamburg und dem zugehörigen medialen Spektakel, eine außerparlamentarische Form des Politischen inszeniert, die als neu bewertet werden muss.
Das Politische
ist zwar immer noch der Kitt, der die Gesellschaft als solche zusammenhält, es verschränkt sich aber mit einem konformen Individualismus. Damit kommt es zu der Situation, dass der Staat zwar das Gewaltmonopol behält, die Gewalt auf individueller Ebene jedoch kulturell, ideologisch und
lebensweltlich
in einer neuen Unmittelbarkeit, wie beispielsweise dem Mobbing, vorgeführt wird. Der ohnehin kursierende Vergleich zur Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre drängt sich anhand der Ergebnisse der Studie auf. Wie die Jahre 1924 bis 1928 bedeuteten auch die Jahre 2003 bis 2008 eine Rückkehr zur
Normalität.
Dazu gehörte die Restituierung der
bereits erschütterten Kontinuitätsannahme in der Bevölkerung,
nämlich die
Hoffnung, dass endlich einmal alles so bleiben möge, wie es ist. ein Bedürfnis nach Ruhe, nach stationären Zuständen,
wie es Peter Brückner für den Sozialcharakter der Weimarer Republik formulierte. Waren es aber damals vor allem die Subalternen und eine im sozialen Aufstieg sich wähnende Angestelltenschicht, deren Sozialcharakter derart geprägt war, so ist es heute ein in seiner ökonomischen Klassenposition völlig verunsichertes Bürgertum. Dieses Bürgertum kann sich für die Bestimmung seines sozialen Status, also seiner repräsentativen Herrschaftsposition, nur noch auf vage Formen des symbolischen oder kulturellen Kapitals verlassen. Und auch dieses Kapital unterliegt Distinktionsverlusten statt Distinktionsgewinnen, zumal das Risiko des materiellen Abstiegs weiter besteht. Mit der Verrohung der Bürgerlichkeit verlieren auch die Reste der bürgerlichen Kultur ihre normative Verbindlichkeit. Bhutan hat das Bruttosozialglück, Großbritannien den Happy Planet Index und in Frankreich wurde eine Kommission zur Erforschung der Lebenszufriedenheit gegründet. Die Leitung übernahmen die Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stiglitz und Amartya Sen. In Deutschland sucht, und das ist nicht beglückend, die
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
nach den Glücksfaktoren. Den Auftrag für die Berechnung des deutschen Glücksbruttoinlandsprodukts erhielt Ulrich van Sundum. Der Direktor des Zentrums für angewandte Wirtschaftsforschung der Universität Münster war auch schon für die Bertelsmann Stiftung ein zuverlässiger Datenlieferant für die gegenwärtige neoliberale Propaganda. Die sogenannte Glücksforschung, die überwiegend von Psychologen, Wirtschaftswissenschaftlern, Soziologen und mittlerweile auch von Neurologen betrieben wird, erfreut sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Psychologische Ratgeber für die individuelle Glücksoptimierung landen regelmäßig auf den Bestsellerlisten. Die Suche nach dem Glück scheint einerseits gut zur Ideologie des Self-Managements zu passen, die sich in der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft manifestiert hat. Mit der tugendhaften Glückseligkeit, wie sie in der nikomachischen Ethik von Aristoteles beschrieben wird, hat sie zumindest nichts mehr gemein. Andererseits gilt weiterhin, dass Geld allein nicht glücklich macht. Die ökonomische Glücksforschung orientiert sich immer noch am sogenannten Easterlin-Paradox von 1974. Der amerikanische Ökonom Richard Easterlin fand damals heraus, dass die Lebenszufriedenheit in den Industrieländern stagnierte, obwohl sich deren Wohlstand stetig vermehrte. Daraus wurde gefolgert, dass es eine Sättigungsgrenze in der Beziehung zwischen Wohlstand und Glück gibt. Ab einem bestimmten Jahreseinkommen produziert mehr Geld keine intensiven Glücksgefühle. In der gegenwärtigen Wirtschaftskrise könnte die Rechnung, dass Wachstum nicht gleich Wohlbefinden ist, andere Zielsetzungen der Wirtschaftspolitik befördern. Die Kritik daran, die Lebensqualität ausschließlich am Bruttoinlandsprodukt zu messen, nimmt zumindest zu. Das Bruttoinlandsprodukt misst den Marktwert aller in einem bestimmten Zeitraum hergestellten Güter und Dienstleistungen. Nach Naturkatastrophen und Kriegen steigt es überdurchschnittlich an, weil Zerstörung die Produktion antreibt. In die Berechnung fließen also Faktoren ein, die so ziemlich das Gegenteil von Glück bedeuten. Das Bruttoinlandsprodukt liefert auch keine Daten über die Einkommensverteilung. Der deutliche Anstieg des Einkommens eines Milliardärs kann es durchaus in die Höhe treiben. Die Stieglitz-Seen-Kommission lehnte in ihrem Abschlussbericht, den sie September 2009 vorlegte, nicht nur das Bruttoinlandsprodukt als ungeeignetes Instrument für die Untersuchung der Lebensqualität ab, auch die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen mit Durchschnittswerten beurteilte sie skeptisch und forderte, dass die Teilhabe der gesellschaftlichen Gruppen am Wachstum sichtbar gemacht werden müsse. Die deutsche Wirtschaftsleistung ist zwischen 2001 und 2008 um rund 200 Milliarden Euro gewachsen. Und in dieser Zeit durften viele die Erfahrung machen, dass Wachstum nicht nur ohne Wohlbefinden, sondern auch ohne Wohlstand funktionierte. Die Reichen wurden reicher und die Armen ärmer. In der Erasmus-Universität in Rotterdam findet man die World Database of Happiness, die der Soziologe Ruth Finhofen aufgebaut hat. Dort sind alle relevanten Glücksstudien archiviert, die man für den internationalen Vergleich der Lebenszufriedenheit benötigt. Dass man die Ergebnisse der Glücksforschung auch neoliberal interpretieren kann, hat eine Forschungsgruppe der Deutschen Bank schon im April 2007 bewiesen. Auf der Suche nach einer Variante des glücklichen Kapitalismus verglich sie die weltweiten Zufriedenheitswerte und erklärte Erfolgsländer wie die Niederlande, die Schweiz, Norwegen, Großbritannien und die USA zur Peer Group des Glücks. Die Arbeitslosigkeit in den genannten Ländern war zum damaligen Zeitpunkt gering, das Einkommen und die individuelle Freiheit hoch und die Bürger bekundeten eine große Zufriedenheit. Diese Glücksindikatoren reichten den Bankökonomen offenbar nicht. Deswegen fügten sie ihrem Glücksrezept noch eine Empfehlung zur Abschaffung des Kündigungsschutzes hinzu. Für ihre Addition sprach nichts. An den in Rotterdam gesammelten Weltdaten des Glücks fällt im Gegenteil auf, dass die Befragten der europäischen Studien vor allem Existenzsicherheit als zentralen Faktor für ihr Glück werten. Wirklich überraschend ist es also nicht, dass auch die Präsentation des von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in Auftrag gegebenen Glücksbruttoinlandsprodukts irritierende Ergebnisse hervorbrachte, die sich jedoch sehr geschmeidig den politischen Implikationen der Bundesregierung anpassen. Deren dringlichste Amtshandlung war die Einführung des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes. Folgerichtig wertet auch Ulrich van Suntum das Wirtschaftswachstum als wesentlichen Faktor für das Glück.
Geht es aufwärts, fühlen wir uns gut. Geht es dagegen wirtschaftlich bergab, werden wir unzufrieden.
Diese Feststellung ist ebenso simpel wie unzeitgemäß. Führende Glücksökonomen wie der Brite Richard Layard sehen in ihren Studien schon lange die Entkopplung von Wachstum und Wohlergehen bestätigt. Die Diskussionen, die unter Glücksforschern um Lebensqualität geführt werden, konzentrieren sich auf den Begriff der Nachhaltigkeit. Das Ergebnis, dass große Einkommensunterschiede die Lebenszufriedenheit steigern, bildete eine perfekte Symbiose mit der Programmatik der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und der schwarz-gelben Ideologie.
Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass die Nivellierung von Einkommen nicht nur für die Wohlhabenden nachteilig ist, sondern auch die Anreize künftiger Leistungsträger reduziert.
Mit der Entdeckung der sozialen Ungleichheit als Glücksfaktor gelang van Suntum nicht nur eine prägnante Abweichung von allen bisherigen Erkenntnissen der Glücksforschung, er ermöglichte sich damit auch die Anbindung an ein sehr deutsches Phänomen, den Sozialneid von oben. Auf der Pressekonferenz musste man zwar die von Peter Sloterdijk und Thilo Sarrazin gewohnte Werf schmerzlich vermissen, als van Suntum mit Mitleid heischendem Blick seine Gefühle als Steuerzahler schilderte, ging nur ein müdes Raunen durch das Publikum. Aber die glückspolitische Konsequenz zur Bekämpfung dieses Unglücksfaktors definierte er eindeutig.
Möglicherweise sind wir bei der Belastung der Leistungswilligen mit Steuern und Sozialabgaben bereits zu weit gegangen. Und Neid macht eben nicht wirklich glücklich.
Das Glück wird in dieser Studie als etwas beschrieben, das man besitzen kann. Da ist es nur naheliegend, dass vor allem Glücksbringer für Besitzende angeführt werden. Eigentum wird als Glücksfaktor eingeordnet, mit dem positiven Nebeneffekt, dass sich etwa Wohnungseigentümer stärker kommunal engagieren als Mieter. Und ehrenamtliche Tätigkeiten machen nicht nur glücklich, sie entlasten auch die Sozialausgaben. Für die Besitzlosen haben sich die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und ihr Botschafter aber auch ein Glückselixier einfallen lassen: Arbeit. Die Logik ist bestechend simpel. Arbeitslosigkeit macht unglücklich. Deshalb bringt Arbeit Glück, egal unter welchen Bedingungen. 1-Euro-Jobs und Kombilöhne werden favorisiert als Instrumente, die den arbeitenden Armen Glücksgefühle bescheren.
Die reine Zahlung von Arbeitslosengeld
wird abgelehnt. Die erste Ankündigung der neuen Arbeitsministerin Ursula von der Leyen war der verschärfte Einsatz von Sanktionen bei Hartz IV. Schauen wir mal, wie lange es noch dauert, bis solche Ankündigungen als Glücksmaßnahme verkauft werden. Wenn früher jemand in die Wirtschaft ging, wollte er ein Bier trinken. Wenn heute jemand in die Wirtschaft geht, bekommt er einen hochbezahlten Job. Denn in der Wirtschaft ist man nicht, wenn man am Fließband Autos zusammenschraubt, sondern nur, wenn man in den erlauchten Kreis des Managements aufgenommen wird. Für einen Job am Fließband wären die Betreffenden ohnehin ungeeignet, denn es handelt sich um Politiker jenseits der 50, die auf dem Arbeitsmarkt kaum eine Chance hätten. Für weniger anstrengende Tätigkeiten scheinen sie aber noch brauchbar zu sein. Das zumindest glaubt man beim Baukonzern Bilfinger Berger. Dessen Management ernannte Roland Koch zum künftigen Vorstandsvorsitzenden. Kritiker bezeichnen Koch häufig als Betonkopf. Ansonsten aber fehlt dem ehemaligen Ministerpräsidenten Hessens die fachliche Qualifikation. Das macht aber nichts, glaubt Timo Kracht, Geschäftsführer der Kienbaum Personalberatung.
Je höher man aufsteigt, desto weniger ausschlaggebend ist das pure Fachwissen.
Deutlicher lässt sich kaum sagen, was von dem Geschwätz über sozialen Aufstieg durch Bildung zu halten ist. Wer wirklich hoch hinaus will, bedarf keiner schnöden Kenntnisse. Vorstandsvorsitzende
stiften Sinn und geben Orientierung,
erläutert Kracht. Sicher haben die 67.000 Beschäftigten von Bilfinger Berger schon lange darauf gewartet, dass ihnen endlich mal einer erklärt, warum sie ihren Job eigentlich machen. Allerdings hätte der Konzern auch andere unterbeschäftigte Sinnstifter engagieren können, zum Beispiel die ehemalige Bischöfin Margot Kessmann. Warum also gerade Koch? Weil er
gut vernetzt
ist, meint Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe. Schließlich kennt ein ehemaliger Politiker zahlreiche noch amtierende Politiker nebst ihren schmutzigen kleinen Geheimnissen, Schwächen und Vorlieben, was bei der Vergabe von Bauaufträgen hilfreich sein kann.
Für andere Analysten überwiegen ebenfalls die Pluspunkte, stellte Focus fest.
Doch der gemeine Börsianer denkt anders. Als die Ernennung Kochs bekannt wurde, sank der Aktienkurs von Bilfinger Berger um knapp 5%. Sind die Anleger bei der Lektüre des Kochbuchs
konservativ
eingeschlafen und zweifeln daran, dass er Orientierung geben kann? Fürchten Sie, dass Bilfinger Berger unter der Führung Kochs, der als Gegner Angela Merkels galt, weniger Aufträge von der Bundesregierung bekommt? Glauben Sie, dass Koch mit innerparteilichen Intrigen die hessischen CDU-Politiker gegen sich aufgebracht hat, sodass die nächste Startbahn in Frankfurt am Main von einem anderen Konzern gebaut werden wird? Sicher ist derzeit nur, dass der gut vernetzte Sinnstifter seine Firma bereits vor dem Amtsantritt 100 Millionen Euro gekostet hat. Wer wird denn gleich von Armut sprechen, nur weil am Monatsende das Geld nicht mehr für die Vorratspackung Cookie Dent Zahnweiß, die Komfort-Kompressionsstrümpfe oder nur noch für dünne Haferschleimsuppe reicht? Mag's in der Sanduhr des Lebens auch noch so unbarmherzig rieseln, mag die Sparbucheinlage auf einen Centbetrag zusammengeschrumpft sein, das Gläschen Doppelherz ist dennoch halb voll. Optimismus ist gefragt. Eine positive Lebenseinstellung beginnt schon mit der richtigen Wortwahl. Schließlich spräche doch auch niemand von einer Wirtschaftskrise oder Rezession, wenn wegen eines läppischen Null- oder Minuswachstums die Geschäfte etwas langsamer laufen als sonst und einige Wirtschaftskapitäne sich dazu entschließen, auf sozialverträgliche Weise Personal freizusetzen. Als beispielhaft dürfen auch die unzähligen schlecht bezahlten Putzfrauen und Putzmänner gelten. Seit man sie Raumpflegerinnen und Pfleger nennt, machen sich diese Menschen stets freudig lächelnd an die Arbeit. Deutsche Seniorinnen und Senioren leiden also nicht unter Altersarmut, sondern vielmehr an Wortfindungsstörungen. Aufgabe der Politik ist es deshalb, ihnen das nötige Vokabular an die Hand zu geben. Wer im Alter nur suboptimal finanziell ausgestattet ist, könnte seine Lage in Zukunft mit einem passenden, aber dennoch nicht unnötig negativ klingenden sozioökonomischen Begriff als
spätlebenszeitlichen Minuswohlstand
bezeichnen. Ein ebenfalls treffender Terminus technicus, mit dem man im Bekanntenkreis noch dazu als besonders bewandert glänzen könnte:
gerontodefizitäre Existenzumstände.
Und auch wer zu einer weniger wissenschaftlichen Wortwahl neigt und in der Schlange an der Suppenküche nicht auf Wärme und Herzlichkeit im Ausdruck verzichten möchte, muss in Zukunft nicht länger fälschlicherweise von Altersarmut sprechen. Deutsche Rentner sind nicht arm, sie üben sich in großmütterlicher und großväterlicher Bescheidenheit. Und Bescheidenheit ist eine Zier, auch im Alter.
Evening.
Es ist doch, wenn wir mal ehrlich sind, so. Wer meint, immerzu empört mit dem Finger auf gebrechliche alte Menschen zeigen und ihnen vorwerfen zu müssen, sie seien arbeitsscheu und unproduktiv, fast totes Kapital gewissermaßen, hat ja recht. Der alte Mensch ist ein Schmarotzer. Tag ein, Tag aus ist er mit dem Einfahren der Ernte beschäftigt, aber mit dem Säen hat er schon längst aufgehört. Jeder Landwirt weiß, dass das so nicht geht. Dabei wären die Möglichkeiten, auch alte Menschen, die sich oft völlig überstürzt und gedankenlos ins Rentnerdasein verabschieden, wieder in die Realität einzugliedern und ihnen Befriedigung durch Arbeit zu verschaffen, unerschöpflich. Her shelter is the sky. Als Medikamentenprüfer beispielsweise. Alte Menschen schätzen Ruhe und Geborgenheit, haben gern das Gefühl, in einer Welt zu leben, die wie aus Watte gefertigt ist. Und die Pharmakonzerne freuen sich, wenn sie dem einen oder anderen süßen kleinen Kätzchen das Schicksal eines Versuchstiers ersparen können. Die moderne Sozialdemokratie nennt das eine Win-Win-Situation. Doch auch eine Vielzahl anderer erfüllender Tätigkeiten ist denkbar, etwa in verwahrlosenden Grünanlagen. Müll auflesen, Herbstlaub beseitigen, Hunde erschießen. Wünschen sich denn nicht viele vereinsamte, dement vor sich hinbrütende Senioren sowohl einen Schrebergarten als auch soziale Kontakte? So kommen sie mal wieder unter Leute und raus an die frische Luft und die Straßen und Grünanlagen sind sauber. Eine Win-Win-Situation. Selbst schwer erkrankte Pensionäre oder solche im hohen Greisenalter, deren Bewegungsapparat stark beeinträchtigt ist, müssen nicht tatenlos zusehen und abseits stehen, wenn sie denn überhaupt noch stehen können. Auch im Sitzen oder Liegen auf Parkbänken können sie ihrem Dasein noch einen Sinn geben, etwa als Informanten der Polizei. Gelegentliches Lächeln und Winken verschafft ihnen Befriedigung und sorgt dafür, dass ihre Lebensgeister nicht erlahmen, während Graffiti-Sprayer, Crack-Dealer, Spaziergänger und andere Gammler und Tagediebe mit dem ständigen Gefühl leben müssen, dass ihr ruchloses Treiben von verrenteten Kripo-Beamten beobachtet oder gefilmt wird. Friedrich der Große sagte:
Nichts tun ist halber Tod. Das Leben äußert sich nur in der Tätigkeit.
Nehmen wir seine weisen Worte als Ansporn. Auch moribunde Alte müssen nicht nutzlos auf dem Totenbett herumliegen und Däumchen drehen, sondern können, entsprechend geschickt zurechtgemacht und platziert, als Fußgängerzonenattraktion, Weihnachtsmann zum Anfassen oder pittoreske Schaufensterdekoration bei Bestattungshäusern mit Särgen Verwendung finden. Man muss nur wollen, dann hat die Altersarmut keine Chance. Nicht nur, dass die Rentnerschwemme mit unerbittlicher Wucht durch Deutschland schwappt und deshalb in der Alterspyramide kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, das Heer der Omas und Opas ist noch dazu eine Bettlerarmee. Andere Staaten haben das gegenteilige Problem, was das Alter angeht. Nehmen wir als Beispiel doch einfach Uganda. Dort liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 15 Jahren. Rentnerschwemme hier, Teenie-Schwemme dort. Es hat sich ein gefährliches globales Ungleichgewicht entwickelt, dem Deutschland wirkungsvoll entgegentreten könnte, noch dazu zu seinem eigenen Vorteil. Das Prinzip der längst überfälligen bilateralen Handelsverträge mit Uganda ist schnell umrissen. Alte raus, junge rein. In Uganda andersrum. Deutsche Rentner, die sich bisher von der bedarfsorientierten Grundsicherung, das heißt dem deutschen Steuerzahler, haben aushalten lassen, für das letzte Abenteuer ihres Lebens nach Afrika verschifft und dann in geräumigen und klimatisierten Viehlastern auf dem Landweg nach Kampala verbracht werden, eine echte Oldie-Safari, betreten im Gegenzug junge Uganda ihre neue Heimat, das Auffanglager Belitz in Brandenburg zum Beispiel. Selbstverständlich gilt, die Einwanderung wird bevorzugt den Menschen aus dem afrikanischen Land genehmigt, die dem Standort Deutschland nutzen, also Ingenieuren, Informatikern und Naturwissenschaftlern. Hat man die betreffenden 7 Uganda aufgenommen, sind keine besonderen Auswahlkriterien mehr nötig. Der Uganda braucht gewohnheitsmäßig nicht mehr zum Leben als ein altersarmer deutscher Rentner, kann sich jedoch derart nützlich machen. Beim Spargelstechen in Belitz zum Beispiel, dass für die deutsche Wirtschaft positive Impulse, also Gewinne, entstehen. Doch nicht nur der gesellschaftliche Nutzen des Bevölkerungstauschs ist beachtlich. Auch die betroffenen deutschen Rentner profitieren. Die durchschnittliche ugandische Tagestemperatur von 25 bis 30 Grad Celsius tut den rheumatoid-arthritischen Knochen gut. Politisches Durcheinander, das Ruhe und Ordnung bedürftigen alten Menschen zusetzen könnte, entsteht dank des übersichtlichen Einparteiensystems nicht. Und die bescheidenen Verhältnisse sind für die Senioren nichts Neues. Eine lange Zeit der Eingewöhnung steht nicht zu befürchten. Es gibt ein wirksames Rezept gegen Altersarmut, den deutsch-ugandischen Import-Export der Generationen. Je weniger Geld sie haben, desto mehr müssen sie sparen. Dieses bestechende Konzept geht in seinen Grundzügen auf eine politische Gruppierung zurück, die in jüngster Zeit zu Unrecht der politischen Bedeutungslosigkeit anheimgefallen ist. Die FDP. Die Partei
vertritt statt einem nachsorgend kompensatorischen einen präventiven Ansatz in der Altersvorsorge.
Erwerbstätige sollten schon in jungen Jahren mit dem Aufbau einer kapitalgedeckten Altersvorsorge beginnen. Dies gelte insbesondere
für Geringverdiener und Soloselbstständige.
Sie fühlen sich angesprochen? Das sollten Sie auch. Schluss mit den Träumereien. Warten Sie nicht auf eine Anstellung mit Managergehalt, Weihnachtsgeld und Betriebsausflügen. Wir leben hier nicht im Sozialismus. Beginnen Sie mit der Vorsorge und zwar sofort. Sparen, sparen, sparen lautet die Devise. Da geht immer was. Und schon mit 125 Jahren haben Sie ein hübsches Sümmchen zusammen, mit dem Sie eine schöne Zeit als Rentner verbringen können. Sollten Sie der Meinung sein, Ihnen fehle das Kapital für die kapitalgedeckte Altersvorsorge, dann gehen Sie doch einfach arbeiten. Falls Sie schon arbeiten gehen und das Kapital fehlt trotzdem, gehen Sie noch mehr arbeiten. Zeitungen wollen ausgetragen, Kinder betreut, Büros geputzt und kleine Schreibtischtätigkeiten erledigt werden. Seien Sie kreativ. Verkaufen Sie kleine Bastelarbeiten oder Selbstgebackenes. Der Trend geht zum Dritt-, Viert- oder Fünftjob. Der Tag hat schließlich 24 Stunden. Der Standort Deutschland braucht Leistungsträger, die das Land nach vorne bringen und später nichts zurückhaben wollen. Reicht es im Alter nicht für das Likörchen im Ohrensessel, haben sie zu wenig gearbeitet. Und übrigens, je mehr Sie arbeiten, desto kürzer fällt die Zeit zwischen dem Eintritt ins Rentenalter und der Pflegebedürftigkeit aus. Arbeiten Sie sich krumm, sparen Sie, dass es kracht, und der Traum von der Heizdecke geht in Erfüllung. Familienunternehmen sind die schlimmsten aller Unternehmen. Egal, ob es um ein Dorfgasthaus geht, eine Dönerbude, die Wagner-Festspiele oder die Regierung Nordkoreas. Was auch immer eine Familie jenseits von Sonntagsausflügen unternimmt, es ist die Hölle. Außer vielleicht für den Patriarchen. Aber selbst der flucht, was da für unfähige Versager in seinem Betrieb sitzen. Da die mitarbeitenden Verwandten aber gegenüber normalen Lohnarbeitern den Vorteil haben, dass man sie kaum entlohnen muss, arrangiert er sich mit ihnen. Auch seine Opfer arrangieren sich mit der unerträglichen Mischung aus Intimität und Ausbeutung, denn Familienunternehmen hält eines zusammen: Tradition. Es war immer so und wird so bleiben. Bei uns waren schon immer alle Metzger. Wegen dieser Mischung aus archaischem Zwang, Bodenständigkeit und Blutsbande sind Familienunternehmer in Deutschland naturgemäß sehr angesehen. Familienunternehmen nennen sich deshalb hier auch Unternehmen, die schlicht einer Familie gehören oder etwa von einem Brüderpaar geführt werden. Ein solches Brüderpaar, das gleich ihr ganzes, rund 200 Mitarbeiter zählendes Unternehmen als Familienunternehmen deklariert, sind die Gebrüder Adenauer. Der eine der beiden Enkel des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer, Patrick Adenauer, ist Präsident des Verbandes
Die Familienunternehmer.
Ganz gemäß der Familientradition fühlt er sich zur Politik berufen. Jüngst schrieb er einen offenen Brief an Kanzlerin Angela Merkel.
Wir Familienunternehmer wissen, dass über 40% unserer Exporte in den Euroraum gehen und unsere Wirtschaft so von der gemeinsamen Währung profitiert. Doch eine unbefristete und eventuell noch ausgeweitete Verlängerung des jetzigen Euro-Rettungsschirmes wird die Bonität des wesentlichen Ankerlandes, nämlich Deutschland, massiv in Zweifel ziehen,
warnt Adenauer die Kanzlerin.
Solidarität darf nicht heißen, die Partner in einen immerwährenden Schuldendienst zu stürzen.
Sollte die Kanzlerin seinen Rat nicht befolgen, drohte er in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung:
Wir Unternehmer müssen dann rechnen, ob es sinnvoll ist, noch in Deutschland zu bleiben.
Würden die Familienunternehmer tatsächlich das Land verlassen und wenn schon nicht von der Blutsbande, so doch wenigstens von ihrer Scholle abrücken, wäre das definitiv ein Schritt in Richtung Emanzipation. Unserer Kultur ist das schon so eine Sache. Sie weiß viel, was sie nicht weiß und umgekehrt. Man liest in ihr wie in einer Fremdsprache, in ihrem Geschnatter und Gerumpel. Zum Beispiel, was die Abfolge der Krisen anbelangt. Zuerst die Immobilien, dann die Banken und nun ganze Nationen. Und was machen wir angesichts dessen mit dem, nun ja, Ersparten? Das prekäre Verhältnis zwischen Regierung und Kapital scheint jedenfalls irgendwie gestört. Die Optionen und
Szenarien
dieses Verhältnisses, wie sie sich derzeit zeigen, ließen sich mit einer vergleichsweise einfachen Form von Debattendesign systematisch etwa so darstellen. Variante A:
Weniger Staat, weniger Markt.
Variante B:
Mehr Staat, weniger Markt.
Variante C:
Weniger Staat, mehr Markt.
Variante D:
Mehr Staat, mehr Markt.
Zur ersten Variante. Kein Staat, kein Markt. Das klingt charmant, ist aber der Mehrheit unserer Mitmenschen, die nichts so sehr fürchten wie Unordnung, offensichtlich nicht zu vermitteln. Große anarchistische Weltentwürfe gibt es daher in aller Regel höchstens im tückischen Doppelpack mit religiösen, tyrannischen Modellen. Stattdessen wechseln sich kleine Anarchismen ab, die die fatale Eigenschaft haben, früher oder später vom Mainstream aufgesogen zu werden. Underground, Pop, Subkultur, Internetaktivismus, Do-it-yourself-Punk, Ghetto, Kunst. Der Turbokapitalismus scheint seine eigenen Anarcho-Szenen zu erzeugen und sie zugleich auszubeuten. Mit dem Neoliberalismus kommen auch diese in die Krise. Symptome dafür sind die Krise der Popkritik oder Kritik des Pop, Kritik im Pop, Kritik durch Pop oder das öffentliche Widerrufen der Internetheilserwartungen durch ihre ernüchterten Propheten. Zur Variante B: Mehr Staat, weniger Markt. Der Staat, der die Menschen vor dem Markt schützen soll und der dabei aus inneren wie äußeren Gründen die Finger von terroristischen Mitteln nicht lassen kann, weil ihm sonst die Menschen abhanden kommen. Eine Mehrheit in Richtung Konsum, eine Minderheit in Richtung
Freiheit,
was immer das sein mag. Diese extreme Lösung gilt mit dem Realsozialismus als
zusammengebrochen,
bis auf kleine, sehr unangenehme Areale. Menschen, die keinen Markt haben, scheinen unzufrieden und grau. Wer Kritik am Kapitalismus wagt, muss hierzulande stets beteuern, dorthin wolle er gewiss nicht zurück. Variante C: Weniger Staat, mehr Markt. Der Markt, der alles regeln soll, gepaart mit einem Staat, der sich aus ihm heraushält oder selber zum Instrument oder Element des Marktes geworden ist. Wie nicht erst in der letzten Krise zu beobachten, tendiert dieser Liberalismus offensichtlich dazu, dem Staatsterror des Realsozialismus einen Marktterror gegenüberzustellen, der nicht weniger Opfer fordert. An die Stelle der Gefolterten und Ermordeten treten Verhungerte, Kranke, Kriminelle und Vergessene. Und was das Foltern und Morden anbelangt, ist man im Übrigen auch nicht zimperlich, wenn es um die Interessen des weltweiten Marktes geht. Im Neoliberalismus ist zweierlei garantiert: volle Gefängnisse und
asymmetrische Kriege.
Ärgerlicher als das Potenzial an Unrecht und Gewalt und der moralische und kulturelle Verfall auf dem in jeder Hinsicht offenen Markt, der notgedrungen zu weiten Teilen von mehr oder weniger organisiertem Verbrechen beherrscht wird, ist die Produktion von Krisen und Katastrophen, das zyklische Zusammenbrechen und Weitermachen mit ihrer Produktion von Verlierern und Gewinnern. So bleibt allein Variante D: Mehr Staat, mehr Markt. Eine Balance zwischen Staat und Markt als maßvolles Regulieren nach Keynes. Eine Verpflichtung zum sozialen Ausgleich, wie sie einst die Sozialdemokraten wollten, bevor sie sich für Szenario C entschieden. Aber der Keynesianismus, die sogenannte soziale Marktwirtschaft, der rheinische Kapitalismus hat zwei Nachteile. Er muss in erheblichem Maße verwaltet werden, kann also nur von einem wohlhabenden und wohlmeinenden Staat garantiert werden. Und er ist langweilig. Trotzdem scheint eine breite Strömung in unserer Kultur die Verlagerung von C nach D zu verlangen. Eine neuerliche Umwandlung des
Marktradikalismus
in einen keynesianisch regulierten und weniger aggressiven
Kapitalismus mit menschlichem Antlitz.
Ein bisschen wenigstens. Eine beinahe gleichbreite Strömung möchte genau das Gegenteil, den Neoliberalismus für alle. Die Akzeptanz des
amoralischen
Verhaltens nicht nur oben, sondern auch unten und schließlich gar in der guten Mitte. Nach einer Renaissance des Staatssozialismus, Variante B, vielleicht auch in netterer Form, sehnen sich nur Minderheiten. Und ebenso wenige sind es, die auf das nächste Projekt der anarchistischen Subversion, Variante A, hoffen. Vielleicht in Form einer Gegenkultur der Transhumanen und Androiden. Doch wie auch immer, unsere Kultur wird von einer Notwendigkeit geplagt, der gegenüber sie nur bedingt abwehrbereit ist. Sie muss nicht nur kapitalistisch denken, sie muss auch nach langer Zeit mal wieder den Kapitalismus denken. Das macht sie in der ihr eigenen Art, hysterisch und serialisiert. Nicht allein mit der 500.000 von Büchern, die erklären, wer schon immer alles über die Krise wusste, sondern auch in jener tastenden Suche, die bis hinein in Songtexte und Soap-Operas führt. Was tun? Wie weiter? Mit jeder seiner Krisen breitet sich der Kapitalismus weiter aus. In der Welt, in den einzelnen Gesellschaften, wie letztlich in den inneren Topografien des Subjekts. Mit jeder Krise zwingt der Kapitalismus der Regierung und der Kultur mehr von sich selber auf. Es ist an nichts anderes mehr zu denken. Die Krise macht die Kapitalisten reicher und die Regierungen ärmer. Unwiderstehlich zieht sie das Geld und die Macht von unten nach oben. Vor allem aber ergreift in der Krise der Kapitalismus Lebensbereiche und Gesellschaftsschichten, die vordem noch halbwegs geschützt waren. Um die nötigen Ressourcen für das Weiterspielen zu bekommen, werden Menschen zum Dasein als Marktsubjekte gezwungen, die subjektiv oder objektiv gar nicht in der Lage dazu sind, die Spielregeln zu erkennen. Die Antwort des Kapitalismus auf seine Krise ist es, neben noch mehr Opfern noch mehr Mitschuldige zu schaffen. Er kann das nur mit der Hilfe einer Regierung, die, um das System zu retten, bereit ist, die eigene Bevölkerung zu opfern. So nimmt es nicht Wunder, dass ein gewisser
Finanzbuchverlag
im April 2010 Titelschutz unter anderem für folgende Publikationen anmeldet:
Weltkrieg der Währungen, Unser Weg in den Systemkollaps, Der Staatsbankrott wird kommen.
Das klingt nicht ermutigend. Aber um die Zukunft des Systems muss man nicht fürchten, denn auch diese Titel werden kommen.
Große Erfolge entstehen in Krisen. Der freche Vogel fängt den Wurm. Nach der Krise ist vor dem Aufschwung.
Wer immer noch voller Sorgen ist, darf auf dieses Buch gespannt sein.
So erziehen Sie Ihr Kind im Umgang mit Geld.
Das ist schon grammatisch interessant. Nicht der Umgang mit Geld soll gelernt werden, sondern umgekehrt. Erziehung ist nur eine Funktion des Umgangs mit Geld.
So erziehen Sie Ihr Kind im Umgang mit Geld.
In China schickt, wer es sich leisten kann, den Nachwuchs im Vorschulalter auf Geldschulen. Alles in allem, der Zusammenbruch kommt und kommt immer wieder. Macht aber nichts, denn mittendrin ist man als frecher Vogel schon wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und die nächste Generation wird nicht mehr nur im Kapitalismus leben, sondern Leben als Kapitalismus begreifen und umgekehrt. Voraussetzung dafür ist nicht nur Gier, sondern im größeren Maße Angst. Noch der minimale Überschuss, den ein fleißiger
Arbeitnehmer
erwirtschaften kann, etwa um die Ausbildung seiner Kinder zu finanzieren, ein Eigenheim zu erwerben oder etwas für die Altersvorsorge zu tun, wird, wenn er nicht die eigene Entwertung erleben soll, vom Geld zum Kapital und muss gezwungenermaßen Objekt von
Spekulation
werden. Das heißt, auf eine Erzählung der Zukunft, auf Finanzbewegungen, auf die Dummheit der anderen setzen. Denn auf der anderen Seite lauert die Inflation, die das Geld auffrisst, wenn es nicht seinerseits auf Beutezug unterwegs ist. So führt auch uns
kleine Leute
der Weg zum
Anlageberater.
Noch die lächerlichsten Summen werden Teil von Immobilienfonds, Aktienpaketen oder Staatsanleihen. Den meisten Menschen geschah es bei der Umwandlung des rheinischen Kapitalismus in den Neoliberalismus wie einem bekannten Geschwisterpaar. Man führte sie in den Wald und ließ sie dort allein. Hexengeschrei der kapitalistischen Urwalderzählung ringsum. So wird in den Wartezimmern der Ärzte, in den Schlangen vor dem Gratisladen, in den Arbeitspausen und auf den Grillpartys neben Fußball die Geldanlage zum wichtigsten Thema. Bizarrerweise scheint das kapitalistische Fieber erst nach der Krise so richtig bei uns unten angekommen. Wir müssen unser Geld vor den Heuschrecken des Marktes und des Staates in Sicherheit bringen. Und dazu gibt es keinen anderen Weg, als selber ein Teil des Heuschreckenschwarms zu werden. Bei all den Namen des Schreckens, Hedgefonds, Leerverkäufe, faule Kredite, Bad Banks, Kreditausfallswap, Staatsbankrott, ist das Gute, das Spiel geht weiter und wir dürfen, okay, wir müssen mitspielen. Da gibt es jetzt so ein geiles Finanzpaket von der Bank X und die neuseeländische Bank Y zahlt 0,3% mehr Zinsen auf 3-Jahres-Festgeld. Der Staat, der sich aus der Lebenssicherung weitgehend zurückzieht und seine Clowns dabei von
Eigenverantwortung
und
Systemrelevanz
faseln lässt, lässt seine Mitglieder ja nicht nur im Stich, sondern zwingt ihnen förmlich als Selbstschutz und Bürgerpflicht das Spekulieren auf. Wo holen wir uns die nötigen Informationen? Wer nicht den Wirtschaftsteil der Wochenzeitung Die Zeit oder den der Frankfurter Allgemeinen Zeitung durcharbeiten kann oder will, bekommt etwa im öffentlich-rechtlichen Fernsehen alltäglich eine Börsenlektion, volkstümlich und pornografisch genug, wo die Wege unseres Geldes verfolgt werden. Die Erzählung des Kapitalismus verwandelt sich, während sie nach unten sinkt. Die Miniaturausgabe des Ratingagenten und Investmentprofis begegnet uns, gegeltes Haar und passende Krawatte, so gerne wäre man Michael Douglas, in der Stadtsparkasse. Der Volksneoliberalismus wiederholt das Krisendrama des Neoliberalismus als endlose Kette von Farsen. So lange, bis das Geld oben wieder angekommen ist. Wenn wir in ohnmächtigem Zorn auf die Spekulanten schimpfen, hält man uns höhnisch entgegen. Na, was glauben Sie, was Ihre Notgroschen auf der Bank machen, wenn Sie gerade nicht hinsehen? Was glauben Sie, wie Ihre Riester-Rente zustande kommt? Nicht so sehr die Schuld der Spekulanten, sondern die paradoxe Schuld aller deckt die Krise auf und macht daher noch die ersehnte Rückkehr zum Keynesianismus leid unwahrscheinlich. Noch unser Kleingeld widerspricht der menschlichen Vernunft. Hätte der Kapitalismus ein Subjekt, so wäre die Krise gar keine Krise, sondern das genaue Gegenteil. Ein Angriff und ein Versuch, die eigene Herrschaft zu festigen, zu vertiefen und auszudehnen. Paradoxerweise aber ist es gerade der Machtzuwachs des Systems durch die Krise, die ihm gefährlich werden kann. Was, wenn einmal tatsächlich der Kapitalismus stürbe? In den Erzählungen des Kapitalismus entwickelt sich ein Kulturkampf um die Frage, ob der Weg in einen herrlich amoralischen, radikal volkstümlichen Neoliberalismus führt oder in einen langweiligen keynesianischen Regulationskapitalismus. Für die Frage, warum keines von beiden die grundsätzlichen Probleme löst, steht unsere Kultur derzeit nicht zur Verfügung. Stattdessen wissen wir, wir müssten Kapitalismus lernen, um den Kapitalismus zu überleben. Aber diejenigen, die Kapitalismus lehren, lehren ja vor allem, dass man Lügen lernen muss. So erzieht der Kapitalismus seine Kinder im Umgang mit Geld. Wir sind die Griechen. Wir sind die Prasser, die Schwarzarbeiter, die Steuerbetrüger, die Profiteure des gewerkschaftlich-industriellen Komplexes, die Frühvergreisten, die sich schon mit 58 Jahren ihre Rente erschleichen. Die Hetze in deutschen Zeitungen, die sich jüngst über die Bewohner Griechenlands ergossen hat, lässt sich unschwer als Ermahnung an die eigene Klientel entschlüsseln. All das, was die Presse den Griechen zuschreibt, kennt man aus früheren Kampagnen gegen Hartz-IV-Bezieher, Gewerkschafter, streikende Klinikärzte, Müllwerker und Eisenbahner. Richtig gehört, es lässt sich unschwer entschlüsseln. Das Bewusstsein, dass in Wirklichkeit man selbst gemeint ist, dürfte weiter verbreitet sein, als es linke Aufklärer vielleicht gerne wahrhaben wollen. Es ist ein offenes Geheimnis. Genau deshalb verfängt die Anti-Griechen-Propaganda. Wo auf den Popanz mit dem ausgestreckten Finger gezeigt wird, besteht noch die Chance, schnell auf die Seite der ehrlich Arbeitenden zu wechseln. Rette sich, wer kann. Oder besser, retten wir, was noch zu retten ist. Unter diesem unglückseligen Zeichen steht die aktuelle Protestwelle, die von Griechenland ausgehend andere Länder erfassen wird. In Frankreich und Spanien kam es bereits zu Arbeitsniederlegungen. Symbolische Generalstreiks stehen kurz bevor. Die Proteste, mögen sie noch so wutgetrieben sein, bewegen sich zurzeit ganz auf der klassischen sozialpartnerschaftlichen Verhandlungslinie.
Die da oben
versprechen zerknirscht eine Regulierung der Finanzmärkte, während die Subalternen sich gegen die
Zocker
austoben dürfen. Wir nehmen die Sparmaßnahmen schon hin, wenn die Banken endlich an die Kandare genommen werden. Es ist offensichtlich, dass diese Verhandlungslinie eine jeweils nationalstaatlich fixierte ist. Dass es darum geht, den Ausverkauf des Vaterlandes an Hedgefonds zu verhindern und das Wohlstandsniveau, das immer ein national definiertes ist, irgendwie noch zu stützen. So gesehen scheinen die Proteste, die bereits stattgefundenen wie die kommenden, wenig perspektivreich. Indem die Protestler fordern,
bis hierhin und nicht weiter,
sprechen sie den jeweils herrschenden Politikern schließlich ein neues Mandat aus. Nur zu gerne ist die herrschende Klasse bereit, dieses
bis hierhin
politisch, moralisch, aber nicht materiell anzuerkennen. Denn darin drückt sich aus, dass die Beherrschten den Status quo prinzipiell akzeptieren oder den Bruch mit ihm fürchten. Was aber, wenn die Dynamik der Krise noch den Nationalismus der Protestierenden untergräbt? Heil war die Welt in den Krisenländern auch vor dem Crash nicht. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, unbezahlbare Innenstädte, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, rassistische Segregation ganzer Teile der Arbeiterklasse. Die Situation in Spanien, Italien, Frankreich und Griechenland ist schon seit Jahren ungemütlich. In Deutschland stehen mit dem Hartz-System und der zermürbenden Integrationsdebatte ebenso verfeinerte Instrumente der sozialen Repression bereit. In dieser Krise der reichen EU-Staaten ereignet sich noch eine viel größere. Und all die Flexibilitätsgebote und Empowerment-Zumutungen der vergangenen Jahre erweisen sich als Schall und Rauch. Es hat nichts gebracht. Am Ende sind wir alle von der Arbeitslosigkeit bedroht. Daraus, aus der Aussicht auf gemeinsames Elend, könnte sich eine andere, gemeinsame, emanzipatorische, kurzum auf Selbstbefreiung ausgerichtete Perspektive der europäischen Proteste entwickeln. Historisch wäre das eine Sensation. Die Aussicht auf das Elend der Arbeitslosigkeit hat in den Krisen des Kapitalismus das Proletariat noch nie solidarischer gemacht, vielleicht kämpferischer, wobei aber gerne nach ganz unten getreten wurde. Und das könnte jetzt anders laufen? Ja, weil diese Krise sich aus einer anderen, schon lange schwelenden herausentwickelt hat. Weil die Leute schon zig Aufrufe zu Bescheidenheit und Opferbereitschaft hinter sich haben, deren Nutzen sich als Selbstbetrug entpuppt. Frühere Krisen trafen auf eine aufsteigende oder gefestigte Arbeiterbewegung. Doch die Gewerkschaften und Arbeiterparteien dienten sich mit ihrem Reformismus dem Bürgertum als Bündnispartner an, um vermeintlich Schlimmeres zu verhindern. Beispielsweise eine unkontrollierte Radikalisierung der Proleten. Diese starken Gewerkschaften und Parteien gibt es nicht mehr. Unter dem neoliberalen Leitbild ist den Sozialdemokraten und den letzten Eurokommunisten der Reformismus ausgetrieben worden. Der Rest sind geistiges Elend, deprimierende Wahlergebnisse und aus China importierte Trillerpfeifen. Dass sich die Ordnungsmacht dieser alten Organisationen im Fortschreiten der Krise nicht mehr bewähren können wird, ist insofern eine gute Nachricht. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute von Leistungsträgern, Glücksforschern und Wirtschaftsweisen. Wir haben sage und schreibe 15 Beiträge gehört, die meisten davon köstliche Glossen in 5 Blöcke gruppiert. Der erste Block dauerte ungefähr 20 Minuten und begann mit einem Beitrag von Jörn Schulz.
Der Aufstieg als Wille und Vorstellung.
Gefolgt von einem Beitrag von Sabine Sievers.
Sie sind prädestiniert, wie einst die Entdeckung des Arbeitslosengehens dem Staat Ausgaben in Milliardenhöhe ersparte.
Danach hörten wir einen weiteren Beitrag von Jörn Schulz.
Der Bürger lässt die Maske fallen.
Und wiederum einer vom selben Autor.
Der diskrete Charme der Psychopathie.
Dies wie gesagt im ersten Block, der 20 Minuten dauerte. Der zweite Block war wesentlich kürzer, ungefähr nur 12 Minuten. Und enthielt 3 Beiträge, allesamt von Jörn Schulz.
Jemand muss den Stecker ziehen. Eat with the rich, downgrade the poor. Den Schuldigern wird nichts vergeben.
Die Glossen von Jörn Schulz sind übrigens unter dem Untertitel Was kümmert mich der DAX erschienen. Der dritte Block war der längste, er dauerte 1,5 Stunden und begann mit einem Beitrag von Martina Mescher.
East End Boys und West End Girls. Die Shell-Jugendstudie präsentiert euphorische Teenager. Voraussetzung für dieses Glück ist Geld.
Danach ein noch längerer Beitrag von Roger Behrens.
Eure Armut kotzt sie an. Die Krise macht die Bürger irre. Die neue Ausgabe der Studie Deutsche Zustände stellt den wachsenden Hass der Wohlhabenden fest.
Und der letzte Beitrag im dritten Block kam abermals von Martina Mescher.
Das Glück der anderen. Die Glücksforschung ist so erfolgreich, dass ihre Ergebnisse von Regierungen, der Europäischen Union und den Vereinten Nationen diskutiert werden. In Deutschland hat sich die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft des Themas angenommen.
Der vorletzte Block dann dauerte ungefähr 20 Minuten und begann mit einem Glossenbeitrag von Jörn Schulz.
Mehr Sinn gibt es nicht umsonst.
Danach 4 Beiträge von verschiedenen Autoren, allesamt zur sogenannten Altersarmut. Francis Klein, Thomas Blum, Markus Strölein und Regina Stötzel.
Der Traum von der Heizdecke. Vielen zukünftigen Rentnern droht die Altersarmut. Deshalb handelt die Bundesregierung. Ab 2011 soll eine Kommission gegen Altersarmut ihre Arbeit aufnehmen. Die Rentenexperten stellen schon jetzt einige Ideen vor.
Der dritte Block endete dann mit einem Beitrag von Daniel Steinmeier.
Familienunternehmer raus.
Und der letzte Block schließlich dauerte ungefähr 25 Minuten mit einem Großteil von Georg Seslen.
Kapitalismus für Dummies. Jeder Cent will investiert sein. Jeder Notgroschen wird zum Kapital. Wer nicht spekuliert, kriegt keine Rente. Wer nicht mitspielt, hat verloren. Denn mit jeder Krise breitet der Kapitalismus sich weiter aus.
Und schließlich der letzte Beitrag von Felix Klopotek.
Jetzt ist Zeit für eine Sensation. Die Rhetorik rund um die Sparmaßnahmen soll uns klar machen, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen. Dagegen regt sich europaweit wütender Protest. Zu Recht. Gut, dass die Sozialdemokratie nicht mehr in der Lage ist, die Wut reformerisch zu befrieden.
Das war Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal. Dr. Indoktrinator sagt Tschüss.